Hallo und herzlich willkommen zur 12. Ausgabe von unserem Podcast. Nein, ich glaube, es ist in Wirklichkeit ist die vierte. Also 00x03 hab ich jetzt gerade eingesagt bekommen. Ich begrüße euch recht herzlich im Namen der Binary Kitchen zu unserem Lebercast. Heute sind wir in einer Minimalbesetzung. Das reicht auch, weil nämlich einer der Moderatoren gleichzeitig der Experte ist für das Thema, um das es gehen wird.
Experte ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, ich kenne mich doch.
Wir müssen mit dem klarkommen, was wir haben.
Ja. Unter den Einäugigen. Unter den Blinden ist der Einäugige.
Wir haben den Möb dabei, der noch nichts gesagt hat. Wir haben den Phil dabei, der gerade schon...
Glück sich, auf.
Ja, genau. Bemerkbar gemacht hat und meine Wenigkeit ist auch wieder am Start. Ich bin der Anti. Ich habe gelernt, mich vorzustellen. Wir fangen heute an mit dem Thema nach der längeren Sommerpause, das für einen Nerd-Podcast doch relativ ungewöhnlich ist. Aber Nerds sind halt so. Also die beschäftigen sich mit den unterschiedlichsten Themen und eins dieser Themen, mit denen man sich beschäftigen kann, ist Bergbau in der Oberpfalz. Jetzt mal so ganz grob gesagt. Und da gibt es doch einige durchaus interessante Aspekte, die werden wir heute abfragen bei unserem Mitmoderator und gleichzeitig Experten Phil.
Ja, ich werde so gut ich meine Fakten kennen, die durch die Sendung leiten oder beziehungsweise mich euren Fragen stellen.
Außerdem haben wir natürlich wieder Musik am Start. Die hat auch der Phil ausgesucht.
Ja, weil der Chaser, der muss ja irgendwie mi. und deswegen kommt jetzt als erstes Stück vom Professor Click, Work at Night.
Sind die alle von Professor Click heute?
Die sind alle von
Alles Professor klar, Click. Alles klar, super, heute. Dann hau rein.
We'll be right back.
Wow, nachdem wir festgestellt haben, dass wir alle finden, das rockt ziemlich, nochmal ganz kurz, wer war das und wo kann man das haben?
Also das ist der Professor Klick, den habe ich von Jamendo runtergeladen, das war so die erste CC-lizenzierte Musik, die ich gehört habe. Also
okay.
Ich glaube, ich bin damals durchs Chaos-Radio drauf gestoßen und seitdem habe ich mal alle Alben runterzogen und der macht da immer wieder neue Alben. Also der hat, glaube ich, auf Jamendo 7 oder 8 Alben droben.
Okay, ich werde definitiv mal, ja.
Ja, sehr gut. Also, ne?
Ja, der Möb, hallo.
Ja, also, um auch mal einen qualifizierten Kommentar abzugeben.
Der ist wirklich dabei heute auch. Auch wenn wir jetzt uns schwer tun, zum Thema was zu sagen, weil das doch sehr speziell ist. Und wir haben halt wirklich nur einen Experten eigentlich dafür. Es gibt wahrscheinlich in der Nerd-Szene ja recht viel mehr.
Ich befürchte es fast, ja. zumindestens bei uns nicht.
Ja, okay.
Also ich weiß zumindest von keinem. Wenn da noch jemand rumnerdet, dann bitte.
Ja, dann findet man wahrscheinlich mit dem Podcast heute.
Ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich das gemacht habe, weil ich finde, man findet relativ schlecht irgendwas über den Abbau von Braunkohle oder überhaupt über den Bergbau in der Oberpfalz im Internet. Also es gibt schon ein paar Anlaufstellen.
Ist jetzt auch nicht so, dass die Oberpfalz für Bergbau bekannt
wäre. Ja.
Jedenfalls nicht überregional. Jeder, der da wohnt, weiß es natürlich schon, dass das irgendwie mal in der Geschichte vorgekommen ist. Jeder, der die Oberpfalz bloß als irgendwie bayerisches Outback kennt, denkt sich, da wohnen Bauern.
Ja.
Das ist halt... entspricht halt nicht ganz der Wahrheit. Also
ja.
Natürlich ist es inzwischen so, da wohnen Bauern.
Ja.
Das ist kein Geheimnis, aber es ist eine Industrieregion, die wirklich ziemlich interessant ist, weil da über lange Jahre energierelevantes Zeug abgebaut worden ist. Also das ist schon ganz cool, sich das mal anzuhören.
Ja, und ich bin halt auch drauf gekommen, unter anderem den Podcast zu machen, weil ich mich mit dem Clemens unterhalten habe und der Clemens zieht jetzt nach Wackersdorf und der meinte letztens, wusstet ihr, dass in Wackersdorf Braunkohle abgebaut worden ist? Ich habe das gar nicht gewusst, bis ich das gelesen habe. Große Arbeitslosigkeit durch fehlende Braunkohle. Und ich dachte mir, ja, ich, ja, ich weiß es, ich bin Teil der sogar der braunkohle Kultur, mehr oder weniger. Kommen wir später noch drauf, aber ja, ich weiß es.
Ja, ja, aber das ist ganz interessant an dem Thema, dass das halt irgendwie was ist, wo, dass der Außenstehende jetzt nicht mit der Oberpfalz als erstes in Verbindung bringen wird. Ist aber ganz klar in der Oberpfalz verankert. Man braucht sich eigentlich nur die Ortsnamen anschauen, so ganz am Anfang mal. Wenn man auf der Landkarte schaut, was in der Oberpfalz so für Orte gibt, dann findet man so Sachen wie, was weiß ich, Blechhammer. Ich meine, wo soll das herkommen? Ja. Ja, das war nicht der Bauer, der irgendwie sein Feld abgeerntet hat.
Ich meine, man muss ja auch bloß auf die Wappen der Städte schauen. Gerade bei Wackerstoff, Steinberg und Blechhammer sieht man es immer. Hammer und Eisen drauf, und Hammer und Eisen ist halt das Zeichen für den Bergbau.
Ja. Es ist ja ganz interessant, wenn man da in der Gegend unterwegs ist, dann ist das schon lebendig. Also es gibt diese Kultur, wie du schon sagst, du lebst da drin. Wir sind jetzt auch bloß ein paar Kilometer weg in Regensburg, das ist aber trotzdem schon, haben ja, nichts mehr damit zu tun.
Also und die wenigsten wissen es auch.
Genau, da gibt es nichts mehr, keine Anzeichen mehr, die darauf hindeuten. Aber dort weiß es eigentlich schon noch jeder, der dort Eltern oder Großeltern hat zumindest, ja. Dem ist das klar. Die haben, was gibt es da für Anzeichen in der Kultur von den Leuten, die dort aufwachsen?
Ja, es gibt zum Beispiel nur den, also ich gehe erstmal auf die sichtbaren Zeichen über. Was die sichtbaren Zeichen sind, ist natürlich der Rest vom Bergbau, der noch da ist. Also die Ausgrabung, also da sind noch viele Seen, der große Teil vom Oberpfälzer Seenland sind Baggerseen, und der größte Teil ist halt wirklich das, was in Wackerstoff entstanden ist, und das sind halt die Narben, die man noch sieht. Dann sieht man es, wenn man in den Wald reinfährt, der Wald ist sehr jung, muss natürlich so sein, der wächst erst seit jetzt 30 Jahren, die Bäume sind alle relativ jung, und du kannst eigentlich, wenn du durch den Wald mit dem Rad durchfährst, siehst du, okay, ab da war die Grube. Da sind noch alte Bäume, ab da sind es nur noch neue. Und dann kulturell gibt es bei uns den Knappenverein Wackersdorf. Und der macht da Veranstaltungen in Wackersdorf. Und ich spiele auch in der Bergmannskapelle mit in Wackersdorf, obwohl ich selber kein Wackersdorfer bin. So viel Ehrlichkeit muss sein. Und natürlich auch, die alten Gebäude stehen teilweise noch in Wackersdorf. Und natürlich sind die beiden Museen in Steinberg und Wackersdorf, die heißen nicht bloß Heimatmuseum, wie es sonst normal in kleineren Dörfern ist, nein, das heißt Braunkohle- und Heimatmuseum.
Alles klar. Ja, das muss ich jetzt für die Zuhörer schon nur kurz sagen, weil das ist ein ziemlich lustiger Anblick. Wir sitzen hier wie immer in unserer Gruft unter dem Liederer. Es ist ein schönes Steingewölbe mit nicht verputzten Wänden, und da hängt, weil der Phil es da hingehängt hat, eine, was ist das genau? Eine Jacke, die Ayanka eigentlich mehr, so aus, ja. Wackersdorf, der eigentlich der Landesvorstand von der, wie heißt, nicht, dass ich was falsch sage,
vom Knappenverein.
Vom Knappenverein dort haben sollte. Und da sind so ganz schön massig viele Messingknöpfe dran, ein paar Wappen. Es schaut sehr traditionell aus, wenn man so sagen darf.
Ja, wir können ja nachher noch ein Bild in die Shownotes. Wir sind nämlich gerügt worden, dass wir nicht genug Shownotes machen. Für die letzte Sendung sind wir gerügt worden. Wir würden nicht genügend,
ja, in die Shownotes schreiben. Uns doch egal. Okay. Jetzt steht eigentlich irgendwie wahrscheinlich einfach nur Geschichtsunterricht an. Also da müssen wir jetzt alle miteinander durch, denke ich mal. Es folgen Jahreszahlen und
ein
historischer Ablauf. Es geht nicht anders.
Ja, ich würde sagen, ich mache erstmal ganz kurz die Entstehung der Braunkohle, weil ich mich da selber nicht so auskenne. Handeln wir das.
Du warst da nicht dabei, oder was?
Ich war da nicht dabei.
Okay.
Weil das ist damals im Tertiär entstanden.
Du warst da nicht dabei?
Nein, ich war da nicht dabei. So ungefähr vor 65 Millionen Jahren.
Und du warst da nicht dabei?
Ich war da nicht dabei.
Okay. Ja, ich hab's verstanden.
Also ich bin erst vor 64 Millionen Jahren
geboren. Der Philosaurus ist halt noch recht neu.
Philosaurus Maximus. gut. Entstehung, es war eigentlich so, in der Region Schwandorf-Wackerstoff, da fließt die Naab, und durch die Urnaab sind da viele Täler entstanden, also die ist halt da durchgeflossen, und dann, wie der Fluss das halt so macht, fräst er sich halt durch die durch das Gebiet durch. Und in das Talsystem sind dann Verwitterung und Abtragungsprodukte verfüllt worden damit. Also abgestorbene Bäume, dörre Fächer, lauter so Läden halt. Und die ist hauptsächlich in die Seitenarme von den Täler.
Tote Tiere und so Dreck.
Ja, genau.
Kurz übersetzt.
Und die Verfüllung, die hat gewirkt wie eine Barriere für die Seitenarme. Und in den Seitenarme ist dann dadurch eine Torflage entstanden, weil die Flüssigkeit nicht mehr raus hat können. Und dann ist das Ganze überflutet worden und wieder zugedeckt worden und über 10 Millionen Jahre durch den Abschluss von oben hat sich der Torf zu Braunkohle umgewandelt. Dann ist das Ganze noch ein bisschen aufgeschoben worden, das heißt, es ist nicht ein gerader Flöz, also Flöz ist ein Vorkommen quasi, sondern der ist, dann hast du wieder verschiedene Gesteinsschichten dazwischen, der ist komplett, also einfach aufgewölbt und zusammengeschoben. Ja, so viel zur Entstehung. Ich glaube, das reicht. Ich denke, unsere Nerds interessiert.
Doch, das muss man schon danach ansprechen. Also wo kommt das Zeug überhaupt her? Warum gibt es das da und nicht woanders auch? Also das ist halt da. Sonst hätte man überall graben können und dort hoffen, auf Braunkohle zu stoßen. Aber da in der Oberpfalz, da in dem Gebiet, hat es halt bis zur Oberfläche geschoben,
ja,
den Kram, sodass die Leute dann auch irgendwann nicht mehr drum rumkommen sind. Also ja, die haben halt gesehen, hier liegt irgendwie Zeug rum, das man verbrennen kann.
So, genau.
Das ist, klar, dann haben sie im Tagebau das Zeug abgebaut.
Ja. Wollen wir den Abbau nach dem Musikstück machen oder gleich?
Die Musik war gut, also hau rein nochmal.
Also das nächste Stück, das ich ausgesucht habe, das ist, jetzt muss ich bloß schnell die Liste raussuchen, Moment, das ist Plastic and Flashing Lights, auch von Professor Klick.
Der Professor Klick.
We'll be right back.
Ja, der kann was.
Also, ja.
Das taugt.
Ist ja okay, eine ganz nette Person. Also der, du kannst sogar dem sein Equipment auf seiner Homepage finden, wenn du wissen willst, wie macht er das.
Okay.
Der listet sein ganzes Equipment auf seiner Homepage.
Ja, wunderbar.
Und der, was ich auch
ganz... Eine Homepage findet man wo? Sag mal so irgendwie an.
Okay,
schreiben wir dann drunter und ja. Dann unter Podcast. Alles klar. Oder
ja. Unsere Shownotes an.
Und was ich auch, eins noch ganz kurz, was ich auch ganz cool finde, ist, der macht auch Alben nur exklusiv für Jamendo. Also kannst du dann bloß, da steht dann auf seiner Homepage,
okay.
Jamendo exklusiv, und dann kannst du es wirklich bloß bei Jamendo runterladen.
Okay. Jo. Ja. Coole Musik. Zurück zur Braunkohle.
Ja, genau.
Also ich glaube, der Freundlichkeit unserem Publikum gegenüber zu schulden, überspringen wir ein paar Millionen Jahre.
Ja. Der Philosaurus ist inzwischen ausgestorben.
Das ist aber schade.
Ja.
Ja.
Das
ja.
Mit seiner Mutter erspare ich mir jetzt. Also.
Ja, bitte erspare sonst. Das ist eigentlich mein Job.
Okay.
Gut, nachdem wir uns das jetzt erspart haben und sehr lange gespart haben, lag diese Braunkohle da also rum. Und wann hat man denn da angefangen, so als Menschheit quasi was damit zu machen, so Geschichte?
Also 1805 hat der Schneidermeister Andreas Schuster aus Wackersdorf wollte einen Brunnen
graben. Mit Schneider und Schuster, ja, okay, passt schon. So sind sie in Wackersdorf, okay.
Ja, der wollte einen Brunnen in seinem Garten graben. War halt ein Bauer, weil damals hat es halt nichts anderes gegeben in Wackersdorf. Das war eigentlich...
Der Schneidermeister war Schuster, war der Bauer. Alles klar.
Naja, der hat bestimmt auch Bauern als Verwandtschaft
gehabt. Ja, naja, passt schon.
Es war halt eigentlich mehr oder weniger Bauern da auf Wackersdorf, wie die ganze Oberpfalz. Also war halt sehr ländlich geprägt. Und dann wollte er halt im Brunnen kommen und findet da so einen Brocken und konnte nicht einordnen, was das ist. Also geht er zum Pfarrer und sagt, hey Pfarrer, was ist denn das? Weil Pfarrer ist ja der einzige Gebildete im Ort gewesen. Das waren ja die einzigen, die lesen und schreiben haben können. Und dann sagt der Pfarrer, ja, das ist Braunkohle. Und so hat das Ganze angefangen. 1807. Und
das war dann irgendwie so, muss man sich so vorstellen, als hätte er Öl gefunden heutzutage,
genau,
oder?
Genau.
Also weil die gesagt haben, ey, super.
Braunkohle, super zum Verheizen, top.
Wir haben reich.
Wir haben reich, jetzt müssen wir da was machen. Also haben sie ans königlich-bayerische Bergbauamt geschrieben und Abbaugenehmigung erwirkt. Mhm. Also ist ab 1807 abgebaut worden, das erste Mal. Meistens unter Tage. Weil damals hat es die Technik noch nicht gegeben.
Also den Brunnen abgegrabelt sozusagen,
genau.
Und hat es aufgekühlt.
Und haben es
ganz platt.
Das einzige Problem dabei ist, ja. in Wackersdorf, der Boden ist recht sandig. Das heißt, Stollen sind immer wieder eingestürzt und sie haben auch Probleme mit dem Transport gehabt. Das, weil die Bauern im Sommer eher gesagt haben, ja, wir brauchen jetzt unsere Wangen fürs Hai. Als für enge Braunkohle. Dadurch ist es immer wieder zu Lieferengpässen gekommen, zum Beispiel nach Blechhammer, wo sie die Kohle für die Hämmer braucht haben, oder nach Amberg. Und deswegen ist vom Blechhammer Ausgang, dass man doch den Bergbau in Wackersdorf wieder schließen soll. Also ist 1845 der Erlass vom Königlich Bayerischen Bergbauamt ergangen, dass der Bergbau in Wackersdorf wieder geschlossen wird.
Wieso, weil es woanders auch nur gegeben weil's hat oder
woanders
was?
Woanders auch
genug. Und das ging hat. Dann schneller.
Ja.
Okay.
Die
Wo kommt das dann her? Weißt du das auch zufällig?
Das weiß ich leider nicht, aber okay. Ich habe auch gelesen, dass in Schwarzenfeld zum Beispiel auch Vorkommen waren. Also in der Oberpfalz hat es relativ viel Vorkommen.
Aber schon dann auch aus der Region, also
ja.
Nicht jetzt ganz woanders.
Nicht okay. Ganz woanders, auch aus der Region, ja. Also so viel ich weiß. Angefangen hat das Ganze dann erst wieder 1899.
Das ist ja noch gar nicht lang her eigentlich, also wenn man so...
Ja. Ja.
Ja. Für mich nicht jetzt, ich bin ja schon ein bisschen älter.
Ja, aber 1899 ist halt doch schon... Ja gut, du bist ja schon 1803 geboren.
Gell? Sag mal, der Vater von meinem Opa hat da schon gelebt, also es ist halt nicht so lang her für ja. Mich jetzt. Ja, okay.
Und da hat es den Herrn Geller gegeben, der ist in der ganzen Oberpfalz, hat der Bodenproben entnommen und hat geschaut, wo gibt es Kohle, die man abbauen kann. Und das ist dann so weit gegangen, dass bis 1905 in der Oberpfalz 14 Steinkohleabbaugebiete gegeben hat und 7 Braunkohleabbaugebiete. Das war damals der Bayerische Braunkohle und die Bayerische Braunkohle- und Brikettgewerkschaft. Und die hat dann auch entdeckt, dass es in Wackersdorf Braunkohle gibt. Das einzige Problem war, man hat keine Investoren gehabt und man hat kein Geld gehabt. Also hat sich dann anschließend die BBI, die Bayerische Braunkohleindustrie AG, gegründet, um Investoren anzulocken, die teuren Maschinen kaufen, um einen Tagebau zu finanzieren.
Alles jetzt nur Anfang des 20. Jahrhunderts,
oder? Alles nur Anfang des 20. Jahrhunderts, ja. Mhm. Dann nach dem Ersten Weltkrieg, 1928, ist die, also 1928 ist natürlich unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, aber 1928 ist die Bayerische Braunkohleindustrie AG Tochter der Bayerwerk AG geworden. Die Bayerwerk AG, die betreibt in, oder hat betrieben in Dachelhofen, in der Nähe von Schwandorf, das ist so ungefähr, ja, so 10 Kilometer weg von Schwandorf, von Wackersdorf, ein Heizkraftwerk betrieben. Mhm. Dadurch hat die BWI den Vorteil gehabt, dass sie alle nicht brikettiert.
Also die haben da schon Strom gemacht dann?
Die haben schon Strom gemacht, okay, damit. Da ist alle nicht brikettierfähige Kohle ist von dem Heizkraftwerk verheizt worden.
Haben es verheizt und Strom draus gemacht. Und also Strom Turbinen krass. Antrieben, ganz klassisch. Und genau. Dann, okay.
Und natürlich ist nach dem Ersten Weltkrieg durch die Gebietsverluste, die Deutschland hinnehmen hat müssen, die bayerische Braunkohle in ihrer Bedeutung gestiegen, weil es jetzt nicht mehr so viel Braunkohle gab. Ist, wie gesagt, ist die Bedeutung gestiegen.
Ja klar, inländische Ressourcen sind immer eine gute Sache, wenn man weniger Zeug importieren kann oder will.
Ja. Oder wenn man halt auch was verliert einfach. Die Gebietsverluste spielen halt da schon eine große Rolle auch. Mhm. Das Gleiche.
Müsste aber eigentlich auch heißen, also jetzt mal, fällt mir jetzt gerade so ein, dass die Oberpfalz ja dann auch energetisch ziemlich gut versorgt gewesen sein müsste. Also die hätten ja dann eine der Regionen sein müssen, die als erstes sowas mit wie Strom daheim im Hof.
Ja, also zumindest in Schwandorf.
Weil
also
ich stelle mir vor, das mit den Leitungen war vielleicht jetzt damals auch noch nicht so.
Also
wie hat man den Strom damals verkauft?
Da muss ich da ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht.
Okay.
Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt.
Aber ist auch interessant.
Ich schaue mal nach und werde es nur in die Shownotes ergänzen. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg ist natürlich die Bedeutung nochmal gestiegen, weil wieder weniger Gebiet, wieder weniger Braunkohle, zum Beispiel gerade oben in der oberen Lausitz, da wo jetzt Görlitz, wenn das jemand nur sagt, Görlitz ist auch 60% deutsch und 40% polnisch und auf der polnischen Seite ist auch noch viel Kohle und das war ja vor dem Zweiten Weltkrieg alles Deutschland. Also ist die Kohle auch weggefallen. Also ist die Bedeutung nochmal gestiegen.
Ja, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie ja Energie aus allem versucht zu machen und ich kann mir vorstellen, dass da jeder Brocken Kohle, den man irgendwo gefunden hat, natürlich im Wert gestiegen ist. Ja.
Ja. 1982 war dann leider das Ganze, oder leider war halt das Ganze vorbei. Die Braunkohlereserven in Wackersdorf waren erschöpft, beziehungsweise es war nicht mehr wirtschaftlich förderbare Kohle vorhanden. Es war alles zu unwirtschaftlich und deswegen ist 1982 die Braunkohleabbau eingestellt worden.
Also die haben nicht aufgehört, weil es irgendwie was Besseres gab oder so, sondern weil es halt aus war.
Weil es aus war, beziehungsweise halt nicht mehr wirtschaftlich. Mhm. Insgesamt hat man in Wackersdorf 182,5 Millionen Tonnen Kohle gefördert. Davor ist das meiste in Dachelhofen verheizt worden.
Also Strom.
Strom. Mhm. Am Schluss ist die gar keine Kohle mehr brikettiert worden, sondern nur noch alles direkt mit dem Zug nach Dachelhofen. Ja, das war kurzer Abriss über die Geschichte des Abbaus.
Alles klar, man kann jetzt so sagen, es hat so eine Zeitspanne von 200 Jahren, ich weiß nicht genau, wie wo
waren wir jetzt? 180 Jahre ungefähr.
180 Jahre hat er dann doch, also industrielle Nutzung hat er dann doch die Kultur da ziemlich geprägt.
Ja, also es war sehr, also Wackerstoff war sehr wohlhabend, natürlich durch die Wackerstoff und Steinberg, weil das waren, in Steinberg ist auch abgebaut worden, das waren beide sehr wohlhabende Gemeinden zu der Zeit, wo die BWI noch da war. Mhm. Danach ist natürlich mit Wegfallen der Umsatz, der Gewerbesteuer ist natürlich für beide Gemeinden sehr hart geworden.
Ja, auch für die, nicht bloß für die Gemeinden an sich, sondern auch für die Einwohner. Auch
für die Einwohner. Also die
kann mir vorstellen, dass da haufenweise Jobs halt dran hingen. Das ist so ungefähr wie das, was im Ruhrgebiet jetzt passiert, oder?
Ja,
ungefähr. Also dass halt irgendwie der Kohleabbau, der Bergbau insgesamt nicht mehr funktioniert, nicht mehr gebraucht wird, nicht mehr wirtschaftlich ist. Da fällt ein Haufen weg, da bleibt ein Haufen auf der Strecke.
Da bleibt ein Haufen auf der Strecke, weil die BWI hat zu den Höchstzeiten 1500 Beschäftigte gehabt. Und auf einmal in einer Region wie der
Für die Region ist das was. Also
das ist, ja. Und wenn die dann auf einmal auf der Straße stehen, wo finden die einen anderen Job?
Genau.
Also es war wirklich nicht einfach für die Leute.
Wo haben die den anderen Job gefunden?
Es hat Auffanggesellschaften gegeben, so viel ich weiß. Es sind auch welche in andere Bergbau, Tagebau unterkommen, aber das waren die wenigsten. Also die meisten haben sich halt dann so auf Jobsuche begeben.
Alles klar. Jo, machen wir nochmal Musik?
Können wir nochmal machen, ja. Also ich hätte als nächstes Stück noch anzubieten von Professor Klick wieder Flip.
Alles klar. We'll be right back. schön. Okay, nach dem historischen Abriss, den wir jetzt da gehabt haben, wollen wir noch mal ein paar Sachen erfahren, wie das technisch da vonstatten gegangen ist.
Okay, ich fange mal erst mit der Umsiedlung an, weil das war eins von den größten Sachen, die da auch noch mit passiert sind. Es sind vier Orte waren es, die sind umgesiedelt worden. Also erst einmal das alte Wackersdorf, das liegt jetzt im Steinberger See ungefähr drin. Und das neue Wackersdorf, das man jetzt kennt, das ist komplett auf dem Reißbrett entstanden.
Das ist ja krass.
Das kennt man auch, wenn man reinfährt nach Wackersdorf. Es gibt so diese Bergmannshäuser, die sehen alle gleich aus. Du musst bloß hinschauen, dann siehst du, dass es alle das der gleiche Typ ist. Und du kennst es auch am Straßenverlauf. Also der Straßenverlauf ist wirklich sehr rechtwinklig. Also, weil das ist wirklich komplett neu
entstanden. Okay, man hat sich da wirklich gedacht, am besten kommen wir an die Kohle, wenn wir das alles weggraben hier. Da stehen leider jetzt ein paar Häuser.
Ja.
Die müssen leider weg.
Die müssen jetzt leider weg, ja.
Okay.
Und das Fun Fact, den ich dann noch gefunden habe, ist, dass die BBI damals eine eigene Ziegelei gemietet hat für 4 Jahre, dass sie das neue Wackersdorf bauen können.
Die haben aber dann schon geschaut, dass jeder, der da gewohnt hat, irgendwie dort wieder ein neues Haus kriegt, oder was? Und haben dann wirklich das staatlich auch so hingedengelt, dass die halt gesagt haben, wir müssen das leider ein paar Meter umziehen, weil wir graben hier.
Ja, die sind,
okay.
Also die sind dann quasi die Höfe und alles, das ist alles aufgekauft worden von der BBI und das neue Dorf komplett neu hingestellt worden. In Steinberg ist bloß ein Teil umgesiedelt worden. Die haben da bis zur Kirche rangegraben. Also quasi, ich hab da Videos gesehen, du siehst wirklich, wie die Braunkohlebagger bis an die Kirche ranfahren und hinter der Kirche ist dann direkt die Abbruchkante.
Ja, man muss ja sagen, so Braunkohlebagger, die sind irgendwie schon relativ eindrucksvoll.
Die also,
du kannst vielleicht mal kurz beschreiben, wie so ein Teil ausschaut.
Also so ein Schaufelradbagger, der hat einen langen Auslegerarm, wo ein, wie der Name schon sagt, ein Schaufelrad dran ist mit mehreren mit mehreren Eimern oder Zinken, der quasi dann in den Boden reinfräst und über ein Förderband die Braunkohle bzw. den Abraum nach hinten durchfördert.
Ja, und bloß für die Größenordnung, also so ein Schaufel aus so einem Schaufelradbagger ist halt, naja, es gibt wahrscheinlich verschiedene, aber es kann schon mal gut sein, dass man sie da gut einstellen kann.
Also da kann man sie gut einstellen. So als Größenordnung, die kleineren, die da am Anfang eingesetzt worden sind in Wackersdorf, die haben so eine Leistung von 500 Kubikmetern pro Stunde gehabt, was die weggeschafft haben.
Okay.
Also da brauchst du schon ein paar Schubkern, dass du das wegkriegst. Ja, und der Ort Oder, der ist komplett verschwunden. Also es gibt jetzt wieder einen Ort Oder, aber der ist damals nicht neu aufgebaut worden. Die Leute sind dann in andere Gemeinden umgesiedelt.
Das ist ja krass. Ja.
Das war einer von den größten, also gebietsmäßig größten Gemeinden im Landkreis vor der Braunkohle.
Wenn man gesagt hat, das ist jetzt wichtig.
Das ist jetzt wichtig, wir brauchen die Braunkohle. Wir können es uns leisten, dass wir euch auszahlen. Uns bringt es mehr, wenn wir euch auszahlen, als wenn wir die Braunkohle da unten
alles
drin
klar
lassen. Ja, und weil wir jetzt schon angefangen haben mit der Baggertechnik, also es ist, oder beziehungsweise mit der Technik im Allgemeinen, es ist bis 1951 noch viel in Handarbeit abgebaut worden. Das hat folgendermaßen ausgeschaut. Ich stelle da nachher noch ein Bild online, weil wenn man es nicht sieht, dann kann man es sich kaum vorstellen. Man war an dem Abhang von der Grube drangehängt und hat mit dem Eisen die Kohle rausgeschlagen, der Abhang war schief und unten ist quasi ein Eimer gehängt.
Wie, Moment mal, die Leute sind mit dem Seil gesichert, dann da dran gehängt,
genau, oder was?
Und haben da drauf rumgehauen mit,
genau,
irgendwie Werkzeug.
Genau. Und das, was nach unten gefallen ist, ist in eine Lore bzw. in einen Eimer reingefallen. Und das hat man dann weggebracht. Und so ist noch teilweise bis 51 gearbeitet worden.
Das ist jetzt nicht so super effektiv an, aber ja, okay.
Natürlich geht die technische Revolution auch nicht komplett am Oberpfälzer Outback vorbei. Selbst an der Oberpfalz. Ne? 1908 hat es zum Beispiel den ersten dampfbetriebenen Löffelbagger gegeben. Also ein Löffelbagger ist ein Bagger, wie der Name schon sagt.
Mit Löffeln?
Statt Schaufeln?
Statt Gabel? Nein, okay.
Der hat eine Art Löffel vorne dran und unten halt, also die Schaufel sieht halt, ist rund und hat unten eine Öffnung.
Und Dampfbetrieb heißt Steampunk-fähig.
Steampunk-fähig,
genau. Ja, alles klar.
1916 ist dann der erste Eimerkettenbagger gekommen. Ihr schaut schon so, ich erkläre mal, wie ein Eimerkettenbagger funktioniert.
Okay.
Ein Eimerkettenbagger fährt entweder auf Schienen oder hat eigene Ketten und hat einen Ausleger, an dem mit einem Stahlseil Stahleimer gezogen werden. Der legt quasi seinen Ausleger auf den Hang drauf und zieht die Eimer immer wieder durch den Hang durch und gräbt damit den Hang langsam weiter. So funktioniert der Eimerkettenbagger. Da gibt es mit einem Ausleger, mit mehreren Ausleger. Wenn man in der Wikipedia schaut, so gibt es auch schöne Bilder, dann kann man sich das ein bisschen besser vorstellen.
Okay, aber also da mussten dann praktisch keine Leute mehr sich mit dem Seil da runter in den Hang hängen und da umeinander hacken.
Ja, nicht mehr so viel.
Also, okay, also ein paar doch.
Ja.
Ah, okay.
Wie gesagt, bis 51 ist da noch, ist da noch Handarbeit erfolgt. 1938 ist dann der erste Eimerketten-Schwenkbagger gekommen. Das war eine Spezialanfertigung nur für Wackersdorf. Sowas hat es vorher nicht gegeben. Der hat quasi nicht bloß vorwärts und rückwärts fahren können, weil die Ausleger sind normal bei einem Eimerkettenbagger fest montiert und der fährt bloß vorwärts. Der hat seinen Arm auch schwenken können.
Was ich so krass finde, ist, dass sich diese ganze Technologie rentiert hat. Also das muss auf der anderen Seite ja wahnsinnig viel
wenn man sich vorstellt,
Kapital gestanden haben, dass man sich da erarbeitet hat. Also das ist
weil das, man muss sich vorstellen, das ist eine Sonderanfertigung, das sind riesige Maschinen. Also
ja, klar.
Das ist größer, so ein Bagger ist größer wie ein Haus. Und wenn man so, also ich war jetzt in Görlitz, waren wir im Ausflug mit einem Knappenverein und ich war auf so einem Schaufelradbagger und die sind wirklich groß. Man kann sich gar nicht vorstellen, wenn man da oben drauf steht, dass die überhaupt sich bewegen können und überhaupt noch sich rentieren überhaupt.
Ja, genau.
Weil die brauchen Unmengen an Strom.
Aber die holen halt mehr dann raus dann als...
Im Endeffekt holen sie mehr raus, als was sie kosten, ja. Und die haben natürlich eine lange Halbwertszeit, so
Bagger. Da hat man aber damals dann auch schon irgendwie eigentlich erraten müssen, wie viel da nun drin ist wohl.
Ja.
Und hoffen müssen, dass genug rauskommt. Dass Weil sonst hätte das Ding, also wenn dann irgendwie übermorgen Schluss gewesen wäre mit den Vorräten, die man da fördern kann, dann wäre es blöd gewesen. Dann hätte man so ein Teil baut und der kann nichts machen.
Genau. Und Schrott war damals auch noch nichts wert.
Ja klar, ja, heute ist das anders. Heute kann man sowas bauen und fast wieder zum gleichen Preis verkaufen.
Ja. Wie wir schon bei den Schaufelradbagger waren, 1950 und 51 sind dann die ersten zwei Schaufelradbagger gekommen. Der Schaufelradbagger 1 und 2 logischerweise. Die
sehr fantasievollen Namen.
Ja, aber wie willst du das anders nennen? Gell? Wie gesagt, mit einem 500 Kubikmeter Leistung. Und gleichzeitig ist 1950 auch die Bahnstraße in Wackersdorf eingeführt worden. Ich glaube, unter Bahnstraße kann sich jeder was vorstellen, oder?
Nein, das musst du schon erklären.
Okay.
Also ich weiß zwar ungefähr, was es ist, nämlich so ein Förderband, das über einige, was weiß ich, Ecken geht, aber erzähl mal, was das für Ausmaße gehabt hat.
Also durch die Funktion von so einem Schaufelradbagger, wie ich schon erzählt habe, der hat intern Bänder, wo er seinen Abraum bzw. seine Kohle drauflegt, ist es natürlich jetzt nicht mehr möglich, also ist es nicht effizient möglich, das Ganze in Waggons zu verladen. Also legt man hinter den Schaufelradbagger ein Förderband quasi immer nach. Und das Förderband transportiert dann die Kohle oder den Abraum entweder in Kohlebunker, also in einen Lagerplatz für Kohle, oder aber Abraumhalde. Und das Spannende dabei ist, so eine Bahnstraße wird immer hinter dem Schaufelradbagger hergezogen. Wenn sich der Schaufelradbagger bewegt, gibt es extra Fahrzeuge, die das Förderband nehmen und hin und her schieben können. Am Schluss waren in Wackersdorf 35 Kilometer Bahnstraßen verlegt.
Moment mal, so groß ist ja das Gebiet gar nicht.
Ja, natürlich nicht, aber du hast ja mehrere Schaufel, du hast ja mehrere Schaufelradbagger und vor allem ein Teil ist auch ziemlich weit weg von Wackersdorf. Okay. Das ist ein Rauberweierhaus, da waren auch nochmal große Kohlevorkommen und das ist ungefähr 7 Kilometer Luftlinie und weil sich das kaum rentiert hat, dann mit dem Zug hinzufahren und das immer abzuholen, hat man da auch nochmal komplett Bahnstraße verlegt. Und das war damals eine der längsten Bahnstraßen überhaupt in Europa.
Wie ist denn das überhaupt mit dem Zug, weil du das gerade erwähnst? Also da, ich kenne die Bahnstrecke dann aus. Ich kann mir vorstellen, also ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber dass die dort vielleicht extra verlegt wurde, weil man das da gebraucht hat, oder?
Die Bahnstrecke, die du jetzt siehst, von Schwandorf nach Bodenwöhr führt, ist nicht die Bahnstrecke, die für die Kohle benutzt worden ist. Die Bahnstrecke, die da für die Kohle benutzt worden ist, die existiert gar nicht mehr. Die sieht man noch, wenn man weiß, wo sie ist, sieht man die noch, aber die sind alle Gleise sind weg. Du siehst noch den Bahndamm ein bisschen. Mhm. Und den hat auch die BWI extra verlegen lassen, die Gleise.
Also hat nichts mit dem zu tun, was jetzt da gerade für den Personenverkehr noch benutzt wird.
Gar nichts. Was auch noch zu sagen gibt, ist, dass die Bahnstraße eigentlich eine Erfindung für Wackersdorf war. Also es ist das erste Mal so richtig eingesetzt worden in Wackersdorf in Deutschland und hat von da aus quasi seinen Siegeszug auf die ganze Welt gestartet. Mhm. Also das ist quasi war Wackersdorfer Erfindung, die Bahnstraße. Also Wackersdorf war damals auch harte Innovationen, weil es halt ja auch teilweise schwierige Bedingungen zum Abbauen waren. Sehr beengt und natürlich auch gerade im Rauweierhaus sehr viel Wasser außenrum. Das ist ein sehr sumpfiges Gebiet. Mhm. Das haben sie alles trockenlegen müssen. Wir waren ja gerade bei 1950, also nur um mal ein paar Zahlen zu haben. Damals hat es dann einen Schwenkbagger, 5 Eimerkettenbagger und 11 Greifbagger gegeben. Greifbagger sind, die kennt man, die zum Beispiel, die auch so Schrott hochnehmen, die so eine zweigeteilte Schaufel haben, von oben runterkommen.
Okay.
Das Zeug nehmen.
Wenn man es halt, halt auch noch hat. So
genau. Ja. Genau. In den darauffolgenden Jahren sind dann immer mehr Schaufelradbagger angeschafft worden. Der Schaufelradbagger 3 mit einer Leistung von 1000 Kubikmeter pro Stunde. Der Schaufelradbagger 4 mit 1500 Kubikmeter pro Stunde. Und durch den Aufschluss von Rauberweierhaus, also Aufschluss bezeichnet man das Starten des Abbaus eines Braunkohlefels, der Schaufelradbagger 5 mit 1550 Kubikmetern pro Stunde.
Mir fällt da gerade so ein YouTube-Video ein, ich muss das in der Pause, glaube ich, mal raussuchen. Bagger 901 oder 905, ich sag's euch nachher, das ist ziemlich cool, müsst ihr mal anschauen.
1970 hat Wackersdorf die größte Bahnstraße in Europa gehabt, also die längste Bahnstraße in Europa. Also das kann man sich, wenn man da heute hinfährt, gar nicht mehr vorstellen, da müssen Bänder gelegen sein ohne Ende. Ich habe mal jetzt neulich durch Zufall ein Bild gefunden, wo das dürfte so 1965 gewesen sein, da sieht man gerade, wie sie die Bahnstraße dass ein Band da liegt oder zwei Bänder. Viel mehr sieht man da nicht. Und wenn man sich das dann vorstellt, dass 1970 muss quasi komplett mit Band verlegt worden sein. Also ich finde, das ist, also wenn man sich vorstellt, was da für Technik eingesetzt worden ist, da wird man ganz anders, dass man sowas überhaupt bauen kann, so Schaufelradbagger und sowas. Und das dann auch noch funktioniert. Also wenn ihr mal Gelegenheit habt, euch sowas in echt anzuschauen, wir haben es leider in Wackersdorf nicht, weil da unsere Leute ein bisschen zu langsam geschalten haben, dann macht es auf jeden Fall. Also das ist wirklich sehr anschauenswert. Wenn man mal sowas in klein sehen will, in Steinberg im Museum, gibt es ein originalgetreues Modell, das sich auch bewegt. Also sehr sehr cool anzuschauen.
Ja, ich finde das Wahnsinn, dass die Bahnstrecken da so, das muss ja überall praktisch so ein Band vorbeigelaufen sein. Ich meine, so groß ist die Region jetzt auch wieder nicht.
Ich, von dem Bild, wo ich vorhin gesprochen habe, das werde ich auch noch online einstellen, da sieht man auch, wie eines von den Bahnstrecken über eine Bundesstraße drüber verlegt worden ist. weil das eine Kohlefeld auf der linken Seite war und die Verladestation auf der rechten Seite. Und wenn man sich vorstellt, dass das in Teilen Deutschlands immer noch so ist, zum Beispiel in der oberen Lausitz, da gibt es noch riesige Kohlefelder, die teilweise noch bis nach 2050 betrieben werden. Also das ist schon ein Haufen Geld, was da drin steckt. Ja.
Wollen wir wieder Professor Klick hören?
Ich wäre sehr dafür. Anti, was sagst du?
Ja, Professor Klick ist eigentlich ziemlich cool.
Dann würde ich sagen, probieren wir aus, wie Our Universe so klingt, oder?
Our Universe, okay.
Thank you.
wusste nicht, dass du dein Mikrofon noch nicht dran hast wieder.
Ja, macht's halt ein wenig.
Einmal mit Profis. Zur Erklärung, also es ist nicht Our Universe, das so lange ist. Wir haben noch gedacht, das ist so kurz im Vergleich zum Rest. Wir müssen dann noch Fractal Jesus
hinterher. The Universe is too short.
Weil das Universum ist einfach zu kurz. Hm. Und wir wissen, alle Zeit ist relativ.
Ich habe nochmal nachgeschaut, das YouTube-Video, das ich gemeint habe, heißt Bugger 288. Ich will das aber hier nicht jetzt weiter thematisieren. Das kann sich jeder dann selber anschauen und ganz laut WTF.
Also es gibt noch was ganz Interessantes, Bagger 288, das 288, das hat eine Bedeutung, das ist in Beziehung mit der Aushubgeschwindigkeit, also welche Leistung der Bagger bringt, bloß ich krieg's jetzt gerade im Kopf nicht mehr zusammen, ich werde da noch die Formel in die Shownotes reinschreiben. Ja. Ja, da geht es darum, wie viel eine Schaufel von dem Bagger...
Das scheint wohl viel zu sein, weil irgendwie, sein. Weil, ja.
Weil groß.
Ja. Okay. Davon abgesehen von den YouTube-Videos, es fällt keinem mehr dümmeres YouTube-Video zu dem Thema ein, glaube ich.
Naja, interessante YouTube-Videos gibt es zu dem Thema ganz viele. Also zum
okay.
Beispiel, wie man einen Braunkohlebagger über eine Autobahn versetzt.
Und oh
Autobahn.
Ja, da habe ich auch schon mal was. Das war aber damals sogar, in der Sendung mit der Maus.
Ich glaube, ich habe das auch in der Sendung mit der Maus gesehen. Wenn man so einen Braunkohle Bagger über eine komplette Autobahn versetzt und die Autobahn erstmal mit Sand befüllen müssen,
genau,
weil sonst die weil sonst der Teer kaputt geht.
Ja. Also ist es und natürlich muss er gesperrt werden in der Zeit, deswegen macht man es mitten in der Nacht oder in der Früh irgendwann. Ja, klar. Und sie haben, glaube ich, auch ganze Brücken, wo sie sonst nicht durchgepasst hätten, haben sie da irgendwie mal kurz mal weggemacht und dann wieder hin. Schon sehr beeindruckend, aber das war nicht in der Oberpfalz. Das war irgendwie Ruhrgebiet, irgendwie sowas, glaube ich.
In der Oberpfalz hat es aber was Ähnliches gegeben. Man hat nach dem Aufschluss vom Rauber Weiherhaus hat man später noch, ich glaube, das war ungefähr 76, bin mir aber nicht ganz sicher, hat man über die Gleise nochmal einen Braunkohlebagger von Wackersdorf nach Rauber Weiherhaus gefahren. Mhm. Also muss auch beeindruckend gewesen sein.
Was ich mich da frage ist, hat man die eigentlich vor Ort in der Nähe zusammengebaut oder kam die aus irgendeiner...
Nee, die musste vor Ort zusammenbauen.
Weil wenn es schon so ein Stress ist, die irgendwo nur ein paar Kilometer zu...
Ne, also die werden wirklich vor Ort zusammengebaut, mit was anderen hat es keine Chance.
Ja, aber da musst du das ganze Know-how da eigentlich zusammentragen. Also da musstest du dann Leute haben, die sowas können, die Maschinenbau können, die
Ingenieure,
ja, genau.
Schweißer...
Und die sind dann alle in der Gegend da gelandet oder sind die dann alle dorthin kommen und wieder gegangen oder wie ging das da weiter?
Teils, weil du brauchst ja auch welche zum Betrieb, Ingenieure. Mhm. Du hast natürlich auch Ingenieure da, weil gibt ja auch, dadurch, dass es einen Bergbau gibt, gibt es ja Ausbildung im Bergbau, also hast du auch schon Leute da. Aber natürlich holt man sich auch, weil die BWI war ja eine Aktiengesellschaft, holt man sich aus der ganzen BWI Leute ran, die das können. Mhm. Aber ich denke, ein Großteil wird da geblieben sein, weil so ein Schaufelbagger braucht ja Erwartung. Mhm. Da hast du einen Haufen bewegliche Teile und deswegen
war zu. Ja, lustig, sowas prägt dann eine Region natürlich schon.
Ja.
Ja. Okay, irgendwann war es Schluss?
Irgendwann war Schluss, ja. Wie wir vorhin schon angesprochen haben, 1982.
Müssen wir uns ja langsam zum Ende dann irgendwie kommen, aber es ist halt auch so, es waren die Vorräte einfach erschöpft.
Ja, die Vorräte erschöpft, beziehungsweise nicht mehr wirtschaftlich genug. Was ist übrig geblieben? Wie gesagt, das Oberpfälzer Seenland, man hat dann die Hälfte nur die Hälfte ungefähr, oder was heißt nur die Hälfte? Also die Seen, die jetzt noch übrig sind, das ist nur die Hälfte von dem, was sie ausgehöhlt haben. Der Rest ist alles mit Abraum wieder verfüllt worden, weil sonst hätte man jetzt ein Gebiet, das doppelt so groß ist. Dann hat man das Ganze mit Wasser aufgefüllt und Badeseen draus gemacht, die bis heute leicht sauer sind, weil sich aus der Kohle, die noch unten drin ist, weil, wie gesagt, teils ist noch Kohle drin, löst oder gelöst hat. Durch das Wasser löst sie sich jetzt nicht mehr so leicht. Aber natürlich sind die Seen alle unbedenklich, um drin zu baden. Also kann man in jedem See baden. Natürlich schaut es mit der Fischpopulation ein bisschen anders aus. Die entwickelt sich. Danke, Julian. Danke, vielen Dank. Da haben wir dich extra runterlassen und dann liest du uns in die Aufnahme rein.
Weil das wollten wir eigentlich geheim halten. Also, dass wir hier noch einen geheimen Zuhörer haben, das hat sich jetzt leider nicht länger verheimlichen lassen. Naja, okay.
Ja, jetzt wissen es alle.
Die Fischpopulation entsteht jetzt langsam erst. Also die Auffüllung der Seen ist erst 2003 abgeschlossen, weil du kannst natürlich, das dauert natürlich, bis die volllaufen.
Okay.
Weil der Steinberger See ist so.
Den Steinberger See habe ich aber schon vor 2003 drin gebadet, da ist es auch schon gegangen.
Ja, natürlich. Aber der war ja halt noch nicht komplett voll.
Ach so.
Weil.
Hat man mir verheimlicht.
Das ist ja eine riesige Grube. Die braucht natürlich Zeit, bis sie vollläuft. Das ist nicht wie eine Badewanne. Und selbst eine Badewanne braucht ja schon seit Zeit, bis sie vollläuft. Kannst du dir das vorstellen, wie lange so ein See braucht, bis der vollläuft?
Jedenfalls 2003 war er dann.
War dann voll alles. Und seitdem ist das eine wunderbare Badelandschaft und Ausflugslandschaft.
Ja, war es vorher auch schon. Also Steinberger See ist schon ein schönes Eckchen.
Ja.
Auch der Boden für... Der Weiher Blechhammer, da die Ecke.
Wobei man sagen muss, der Weiher im Bodenwöhr ist zwar auch ein Baggersee, aber ist kein Baggersee aufgrund des Ausgrabens von Kohle oder Metall, sondern das ist ein Stausee
Für
die Hammerwerke in Blechhammer. Nur um das.
Ja, korrekt, klar.
Man hat natürlich auch geschaut, dass man in Steinberg und in. Steinberger See, Murnersee, Brückelsee, Knappensee, da haben wir es wieder, Knappenverein, sind alles künstlich angelegte Seen und man hat natürlich auch geschaut, dass man die Ufer recht schön gestaltet, weil man hat das ja, du kannst ja nicht einfach senkrecht runtergehen, die haben die Ufer alles flach reingehen lassen müssen, weil sonst rutscht das Ganze ja wieder nach unten weg. Das war auch nochmal viel Aufwand, bis das dann wieder aufgebaut worden ist. Und natürlich sind alle Wälder dann wieder neu angepflanzt worden, weil durch den Bergbau ist natürlich da nichts mehr gewesen. Es gibt da eine schöne Statistik, die ich jetzt nicht vorlesen werde, was war vor dem Bergbau und danach, die werde ich auch noch in die Shownotes mit reinpacken. Mhm.
Ja, was man noch sagen kann dazu ist, also ich habe in der Gegend vor ein paar Jahren, so vor so 20 oder so, öfter mal bin ich da durchgekommen, weil ich da in der Nähe auch gewohnt habe. Und da hat man nichts mehr gesehen von irgendwelchen Bergbaugeschichten. Da war halt Wald.
Ja, es ist jetzt, du siehst.
Der ist schon schnell gewachsen. Also die haben.
Es gibt noch eine Stelle, wo man sieht, bis auf die Seen jetzt, das ist das Geotop 99. Das ist neben den alten Werksgebäuden in Wackersdorf. Da kann man sich's anschauen, da geht man dann ein paar Stufen runter und dann sieht man noch, das gehört ja jetzt alles der E.ON, weil der Nachfolger von der BWI, das ist die E.ON. Mhm. Da sieht man jetzt noch einen Teil der Grube, also sieht man noch wirklich, wie weit es runtergeht. Weit runter gehen auch noch, der Steinberger See ist der tiefste See in Ostbayern, weil die haben da, ich glaube, 50 Meter runtergraben und das ist natürlich jetzt alles mit Wasser aufgefüllt und dementsprechend tief auch. Mhm.
Ja. Das sind wir eigentlich am Ende der Geschichte des Bergbaus da angelangt.
Ja.
Okay. Können wir nur kurz ansprechen, dass Wackersdorf natürlich aus einem anderen Grund vielleicht international sogar oder wenigstens deutschlandweit bekannt ist.
Ja, ich glaube, da bist du der bessere Experte. Du warst ja damals live dabei,
oder? Ich war öfter mal live dabei, ja. Also, aber das macht natürlich Sinn, also so rum. Also wenn man sieht, dass es vorher ein
vielleicht sollte man wirklich erst für unsere nicht bayerischen Hörer, vielleicht wissen es die wirklich nicht, was.
Ja, ich komme gleich.
Okay, also, du kommst gleich.
Gut zu wissen, das ist ein Vorwand. Wenn man sieht, dass das vorher schon energiepolitisch interessantes Gebiet war und dass dort Arbeitskräfte waren, die halt im Abbau von Kohle dann auch für die Stromerzeugung gesorgt haben, dann kann man sich ja vorstellen, dass die Idee der bayerischen Staatsregierung, dort eine Wiederaufarbeitungsanlage für Atomkraft hinzubauen, vielleicht auch da motiviert war.
Natürlich, weil man meint, die Region hat viele Arbeitslose, die sagen, jetzt was Gutes, schaffen wir neue Arbeitsplätze.
Erstens, ja genau, Erstens
das war das Motto strahlende Zukunft, oder?
Ja, ja, das hatten sie ja damals wirklich. Also das war das Motto ist jetzt nicht so. Na klar, du hattest erstens dort eine Region, die jetzt auf einmal keine Grundlage mehr gehabt hat, was ihr bisherige Wirtschaft Abbaugebiet von Kohle hat nicht mehr funktioniert. Die hätten natürlich alle sehr gerne dann irgendwie weitergearbeitet in dem Energiesektor. Ja. Oder das wäre eine coole Sache gewesen. Du hast ja gesagt, die E.ON hat das übernommen. Die Zwischengesellschaften, die es da noch gab dazwischen, die wären sicher auch bereit gewesen, die WAA damit zu betreiben. Also das war so. Es ist schon klar, dass die bayerische Staatsregierung dort dann den Standort irgendwie näher in Betracht gezogen hat und das dann letztendlich dort durchprügeln wollte, kann man jetzt wirklich genauso sagen. Und vor dem Hintergrund macht das alles schon mehr Sinn. Also ich kenne die Thematik halt ganz ohne den Bergbaugedanken.
Ja.
Aber das ist schon mal extra, dass dann wirklich sinnvoll dann auch nochmal erscheint.
Ja, ich glaube, da könnte man auch nochmal eine extra Folge dafür schedulen.
Ja, das könnte man wahrscheinlich. Also die WAA in der Oberpfalz und warum das wie eine gute Idee ausgeschaut hat und doch keine war, da könnte man, glaube ich, echt nur mindestens eine Sendung damit füllen, ja.
Ich glaube, ich muss mal da meinen Dad dann einladen. Der war nämlich auf beiden Seiten vom Bauzaun gestanden. Mhm. Erst als Demonstrant und dann als BGS-Soldat, hätte ich jetzt gesagt. Ja. BGS-Polizist auf der anderen Seite.
Jo, okay. Und heutzutage in der Oberpfalz müssen die Leute sonst wie schauen, wo sie bleiben. Also auf dem Gebiet, wo die WAA geplant wurde, ist ja ein Gewerbegebiet entstanden.
Ein riesiges Industriegebiet.
Also wirklich ein riesiger Brocken, wo auch doch einige Leute dann Arbeitsplatz gefunden haben.
BMW zum Beispiel ist da auch ganz, also nur um einen großen Namen zu nennen. Und es ist ja so, dass, also zumindest laut meiner Information, dass Wackerstoff eine von den Gemeinden ist, die die wenigste Pro-Kopf-Verschuldung in ganz Bayern hat.
Ja, okay.
Ja, ich glaube.
Aus meiner Sicht war das die ganze Info, die ich aus dem Bergbau oder aus der Braunkohle da fördern habe können. Da hat sich sozusagen das Flöz erschöpft.
Ja.
Dankeschön, Phil.
Glück auf, nur mal zum Schluss.
Genau. Und bis zum nächsten Mal hoffentlich.
Ja, bis zum nächsten Mal. Möb, schmeiß uns raus.
Dann schmeißen wir uns quasi selber raus. Ich würde sagen, All Control klingt ganz nett, oder?
Ja.
Dann auf geht's.
Bis zum nächsten Mal. We'll be right back.
control.